Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo im Hörsaal. Ja, und diesmal bin ich wieder euer Host, Katrin Ullendorf. Willkommen. Ja, werden euch eigentlich auch auf Insta, TikTok und Co. immer wieder Reels zu Kristallen reingespült, wo irgendwelche InfluencerInnen euch erzählen, dass dieser oder jener Stein euch sexier, gesünder, reicher macht? Das ist nach wie vor ein ziemlicher Hype in den Social Media. Mein Algorithmus jedenfalls, der spült mir sowas immer wieder rein, obwohl ich wirklich null esoterisch unterwegs bin. Ja, und diese Leute, die nutzen die Faszination aus, die von Kristallen ausgeht und, viel wichtiger, sie nutzen unsere Hoffnung auf ein besseres Leben aus und auch die Ängste und Verzweiflung von Menschen, denen es nicht gut geht und die irgendeine Hilfe suchen. Am Ende geht's einfach um Geld. Weil diese Kristalle sind natürlich teuer und bewiesen sind solche heilenden und helfenden Wirkungen, mal abgesehen vom Placebo, nicht. Das alles ist einfach ein großes Business. Aber Kristalle sind mächtig und auch irgendwie magisch. Nur auf eine ganz andere Art, als diese Leute euch glauben machen wollen.
Was in vergangenen Jahrhunderten nur erahnt werden konnte, ist uns heute Gewissheit. Kristalle verfügen über schier unglaubliches technologisches und wirtschaftliches Potenzial. In der Symmetrie liegt der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um die Struktur der Kristalle. Man verstand allmählich, was im Inneren der Kristalle vor sich ging. Einfache Zahlenverhältnisse und Symmetrien bestimmen den Aufbau unserer Welt. Über die Kristalle können wir erkennen, wie das geschieht. Der Rest der Geschichte, die Verbindung zu uns in die Gegenwart, ist die Geschichte von Technologie. Kein Computer würde ohne Kristalle funktionieren. Die wirtschaftliche und auch die damit verbundene politische Macht ist enorm.
Kristalle, sie sind wirklich mächtig. Und einer, der sich super gut damit auskennt, ist Rolf Heilmann. Ihr habt ihn eben schon gehört. Er ist Physiker und Professor für physikalische Messtechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Ja, er arbeitet schon viele Jahre zur Physik der Kristalle. Schon seine Doktorarbeit, die drehte sich um die Lumineszenz von Halbleiterkristallen, also platt gesagt das Leuchten, das sie ausstrahlen können. Später hat er dann zu Laserkristallen geforscht und. Er kann das einfach super verständlich alles und spannend erklären, was Kristalle eigentlich sind und warum sie so viele krasse, ja magisch erscheinende Eigenschaften haben und warum sie so wichtig sind für unser Leben, wie wir es heute kennen. Diesen Vortrag hatte Rolf Heilmann eigentlich am Nikolaustag 2023 bei der jährlichen Weihnachtsvorlesung gehalten, die Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Messtechnik der Hochschule und die dortige studentische Fachschaft organisiert. Weil er da aber viel mit Folien gearbeitet hat, hat er den Vortrag nochmal extra für euch, für den Hörsaal, umgeschrieben und neu aufgenommen. Und ich habe mich total gefreut darüber, weil er wirklich spannend ist und ihr gleich auch ganz viel lernen werdet. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, lassen wir uns jetzt also entführen in die magische Welt der Kristalle, von ihrer Geschichte bis hin zu den Wundern, die sie heute für uns möglich machen.
Meine Damen und Herren, wer heute die Geheimnisse der Kristalle zu nutzen weiß, kann die Weltwirtschaft und die Weltpolitik beherrschen. Das ist eine ziemlich starke These. Aber kein Computer würde ohne Halbleiterkristalle funktionieren. Kein Smartphone, kein Fernseher, kein Roboter. Es gäbe kein Internet, keine sozialen Medien, keine künstliche Intelligenz. Für all diese Errungenschaften unserer modernen Welt bilden spezielle Kristallsysteme die materielle Grundlage. Diese besondere wirtschaftliche Macht der Kristalle hat sich erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Vorher hatten Kristalle, von einigen Salzen abgesehen, kaum eine technische Bedeutung. Doch sie haben Menschen schon immer fasziniert. Da waren Schamanen und Ärzte, Wahrsagerinnen und Esoteriker, die über Jahrtausende Kristallen besondere Kräfte zuschrieben. Diamanten, Rubine oder Smaragde zierten deshalb als Schmucksteine nicht nur Ringe und Ketten. Als Symbole der Macht finden wir sie auch auf Zeptern und Kronen. Die Kräfte der Kristalle sollten auf ihre Träger oder Trägerinnen übergehen. Schon im alten Judentum war als Symbol der Macht und der Verbindung mit Gott das Amtsschild des Hohepriesters mit 12 verschiedenen Steinen besetzt. Jeder von ihnen verkörperte einen der Stämme Israels. Im Christentum finden wir Vorstellungen von einer auf Edelsteinen aufgebauten Welt nach dem jüngsten Gericht. So lesen wir in der Offenbarung des Johannes über das neu entstehende himmlische Jerusalem: Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd und so weiter. Den Kristallen wurden auch schon frühzeitig heilende und sogar prophetische Kräfte zugeschrieben, die aus äußerlichen Analogien abgeleitet wurden. So soll zum Beispiel der klare Bergkristall die Reinheit der Seele bewahren. Der violette Amethyst sollte vor Vergiftung schützen und der grüne Smaragd den Blick in die Zukunft ermöglichen. Auf entsprechende Vorstellungen von Heilsteinen treffen wir noch in unseren Tagen in Esoterikkreisen, Internetforen, Mineralienmessen und in vielen Schmuckläden. Im Altertum nahm man sogar an, dass der ganze Kosmos aus konzentrischen Kristallschalen aufgebaut sein müsse. An ihnen sollten die Planeten und Sterne befestigt sein. Die alten Babylonier ordneten schon vor 3.500 Jahren jedem der 12 Tierkreiszeichen einen besonderen Stein zu. Auch später wurde oft über einen direkten Einfluss der Gestirne auf die Entstehung von Kristallen im Erdinneren spekuliert. Ich möchte Ihnen im Vortrag zeigen, dass es tatsächlich Zusammenhänge zwischen den Gestirnen und den Kristallen gibt. Allerdings in ganz anderer Weise, als sich das die Leute früher dachten. Es wird dabei um Mathematik gehen, insbesondere um Geometrie und natürlich auch um Physik. Doch dazu später. Heute benutzen wir das Wort kristallisieren umgangssprachlich, wenn sich etwas aus zunächst unklaren und unübersichtlichen Sachverhalten herausbildet. Es entsteht eine Form aus vorherigem Formlosen. Auch mit dem Begriff kristallklar verbinden wir besondere, außergewöhnliche Sachverhalte, die sich deutlich von einer undurchsichtigen Umgebung abheben. Geistesgrößen aller Epochen waren fasziniert von den Formen und von den Farben, der Beständigkeit und der Seltenheit dieser seltsamen Gebilde, die wir heute Kristalle nennen. Pythagoras, Platon, Hildegard von Bingen, Albertus Magnus, Kepler, Goethe, Heisenberg und viele andere versuchten mit ihren Mitteln dem besonderen Geheimnis dieser regelmäßigen und oft durchsichtigen Steine auf die Spur zu kommen. Dabei ist Geheimnis natürlich kein naturwissenschaftlicher Terminus. In der Physik sprechen wir eher von einem Sachverhalt, den wir noch nicht verstehen. Die Erfolge bei der Aufklärung dieser wunderbaren Eigenschaften blieben allerdings lange Zeit sehr bescheiden. So war die Kristallographie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen eine beschreibende und ordnende Disziplin. Die Leute suchten in Höhlen und Bergwerken nach den schönsten Kristallen, sammelten, sortierten, stellten die besten Stücke in Vitrinen aus und spekulierten darüber, wie das alles entstanden sein könnte. Viele der verblüffend regelmäßigen Formen der Kristalle ließen sich sogar geometrisch beschreiben. Aber grundlegende Erkenntnisse über den inneren Aufbau dieser magischen Gebilde oder gar einen Nutzen für die Technik gab es so gut wie nicht. Um hinter die Geheimnisse, hinter das Unerklärliche der Kristalle zu kommen, untersuchten Wissenschaftler in mühevoller Kleinarbeit deren Wechselwirkungen mit anderen Stoffen, mit Licht, Wärme, Elektrizität oder Magnetismus. Dabei entdeckten sie im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr erstaunliche Phänomene. Ganz allmählich offenbarte sich das Potenzial, das in Kristallen steckte. Doch es war merkwürdig. Was in einem Labor beobachtet werden konnte, gelang in einem anderen häufig schon nicht mehr. So gab es Kristalle, die äußerlich ziemlich gleich aussahen, doch sie hatten völlig verschiedene Eigenschaften. Einige von ihnen leiteten elektrischen Strom, andere nicht. Einige speicherten nach Bestrahlung das Licht und sendeten es wieder aus, andere blieben dunkel. Wieder andere veränderten ihre Eigenschaften radikal, wenn sie erwärmt oder mit Licht bestrahlt wurden. All diese Phänomene blieben bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts völlig unerklärlich. Erst dann lichtete sich das Dickicht der Merkwürdigkeiten durch die Entdeckung der Möglichkeit, Kristallstrukturen spektakulär mit Röntgenstrahlen abzubilden. Darüber werde ich noch berichten. Zudem wurde in den 20er Jahren eine wunderliche, den alltäglichen Erfahrungen widersprechende Theorie entwickelt, die Quantenmechanik. Die Welt sollte tatsächlich durch diese Theorie eine andere werden. Man verstand dadurch allmählich, was im Inneren der Kristalle vor sich ging. Und eine besondere Spezies von Kristallen, die sogenannten Halbleiter, konnten sich durch die gewonnenen Erkenntnisse zu den Grundmaterialien der modernen Elektronik entwickeln, die heute unser aller Leben bestimmt. Wenn wir uns die Geschichte der Kristalle anschauen, gibt es bemerkenswerte Parallelen zwischen früher und heute. Suchten Wahrsagerinnen früher durch magische Kristallkugeln einen Blick in ferne Weiten zu gewinnen, so ist dies für uns heute durch komplexe, gezüchtete Kristallsysteme alltäglich geworden. Die Informationen dieser Welt werden mit unglaublicher Geschwindigkeit von Kristallen ausgesandt, übertragen, aufgenommen, verarbeitet und gespeichert. Was in vergangenen Jahrhunderten nur erahnt werden konnte, ist uns heute Gewissheit. Kristalle verfügen über schier unglaubliches technologisches und wirtschaftliches Potenzial. Doch bis zu dieser Erkenntnis war es ein weiter Weg. Wer an Kristalle denkt, sieht vor seinem inneren Auge zunächst regelmäßig geformte Schmucksteine. Diese symmetrischen Naturschönheiten, die sich in einer unregelmäßig felsigen Umgebung in Spalten und Höhlen herausgebildet hatten, spielten eine entscheidende Rolle in der Physikgeschichte. Die Menschen spürten, dass sie hier ganz besondere Strukturen vor sich hatten. Sie wollten verstehen, wie diese wundersamen Formen und Farben zustande kamen. Erst die dabei gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es, Kristalle auch für technische Belange herzustellen und zu nutzen. Denn nicht nur in der Informationselektronik finden wir heute Kristalle. In modernen Uhren schwingen Quarzkristalle und liefern uns die genaue Zeit. Kristalle emittieren Laserlicht, das Nachrichten durch Glasfasern übertragen oder Metallplatten schneiden kann. Flüssigkristalle bilden die Grundstrukturen unserer Computer- und Fernsehbildschirme. Photonische Kristalle leiten Licht auf bisher ungeahnte Weise und erzeugen prächtige Farben. Siliziumkristalle verwandeln in Solarzellen Sonnenlicht in elektrischen Strom. Und Proteinkristalle sind Grundbausteine vieler moderner Medikamente. Doch was sind denn nun eigentlich Kristalle? Unser Wort Kristall geht auf das griechische Kristallos zurück, das sich aus Kryos, das heißt Kälte und Frost, und Stelestai, das heißt Erstarren und Festwerden, gebildet hat. Das Wort beschreibt daher etwas, das durch Kälte erstarrt ist. Die Erfahrung lehrt uns, dass dem beispielsweise bei Eis so ist. Das Wort wurde aber später auch für den Bergkristall benutzt, der dem Eis in seiner Klarheit und seiner glatten Oberfläche ähnlich ist. Zwischen beiden gibt es aber auch auffällige Unterschiede. Bergkristalle sind sechskantige Prismen mit pyramidenartigen Spitzen. Eis kann prinzipiell alle Formen annehmen, die sich noch dazu bei Temperaturen über 0 Grad Celsius in unstrukturiertes Wasser umwandeln. Äußerlich ganz ähnlich sind auch die Kristalle des Speisesalzes. Sie lösen sich allerdings im Unterschied zum Bergkristall problemlos in Wasser auf. Wenn das Wasser verdunstet und verdampft, bleibt wieder Salz zurück. Hier entstehen die Kristalle also nicht durch Kälte, sondern im Gegenteil durch die Zufuhr von Wärme. Die Sache mit der Entstehung von Kristallen war also von Anfang an schwer und nicht nur durch einen Prozess zu erklären. Eine erste systematische Zusammenfassung des zeitgenössischen Wissens über die Kristalle stammt von Theophrastos von Eresos, der um 300 vor Christus lebte. Plinius der Ältere schrieb im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die älteste noch erhaltene Naturenzyklopädie Naturalis Historia. Sie umfasst 37 Bücher, in denen auch etwa 1300 Stichworte zu den Edelsteinen zu finden sind. Aufgelistet sind dabei die Namen, Fundorte, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der Kristalle. Aus dem Mittelalter kennen wir zwei große Ordensleute, die Bücher über Steine verfasst haben. Die erste ist die berühmte Hildegard von Bingen, die Mystikerin und Kirchenlehrerin aus dem 12. Jahrhundert. In ihrer Naturkunde beschrieb sie die medizinische Wirkung von zahlreichen Naturprodukten, auch von Steinen und Metallen. Ob einige der entsprechenden Passagen aber tatsächlich von ihr stammen oder erst später hinzugefügt wurden, ist nicht sicher. Ungeachtet dessen erfreuen sich heute die Heilsteine der Hildegard von Bingen in Esoterikerinnenkreisen größter Beliebtheit. Schon allein das Tragen als Schmuck oder das Auflegen auf entsprechende Körperstellen soll helfen. Von solchen direkten Kräften und Wirkungen konnte jedoch bislang nichts in der modernen Medizin und Wissenschaft bestätigt werden. Allerdings fördern intensive Farbe, Glanz, Symmetrie, Härte, die Haptik oder das Wissen um eine exotische Herkunft die Kostbarkeit bestimmter Steine und damit die Attraktivität und das Geheimnisvolle. Da passiert sicherlich im Kopf etwas, das Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Der zweite große Denker, der sich im Mittelalter mit Steinen beschäftigt hat, war Albertus Magnus, der ungefähr 100 Jahre nach Hildegard lebte. Er verband das überlieferte Wissen der Antike mit eigenen Naturbeobachtungen, die er während seiner ausgedehnten Fußreisen als Bischof quer durch Europa angestellt hat. Sein Buch über die Mineralien blieb für lange Zeit das Standardwerk zum Thema Kristalle und Steine. Albertus gilt heute als Schutzpatron der Naturwissenschaftler, doch er war noch sehr dem mystischen Denken und den Spekulationen verhaftet. Erst 3,5 Jahrhunderte später, am Beginn des 17. Jahrhunderts, wurde die Naturwissenschaft im heutigen Sinne geboren. Erst ab dieser Zeit wurden Naturphänomene durch Messungen erfasst und mit Hilfe der Mathematik beschrieben. Diese Entwicklung ist vor allem mit den Namen zweier großer Astronomen verbunden, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Kepler kann auch als einer der Urväter der Kristallographie angesehen werden. Er lieferte nämlich eine Erklärung, warum Schneeflocken, also Schneekristalle, immer sechseckig geformt sind. Also ganz ähnlich wie der Bergkristall. Kepler ging davon aus, dass die Materie aus kleinen, gleich großen Kugeln aufgebaut sein könnte. Er fragte sich, wie diese Kügelchen angeordnet sein müssten, um möglichst viel Raum auszufüllen. Dabei kam er schnell auf eine stabile Anordnung als Pyramide, bei der die Kugeln einer Schicht in den Zwischenräumen der Kugeln der darunterliegenden Schicht liegen. Wenn wir eine einzelne Ebene betrachten, wird ersichtlich, dass jede Kugel von sechs weiteren umgeben ist. Werden die Mittelpunkte der umgebenden Kugeln verbunden, ergeben sich regelmäßige Sechsecke, mit denen sich eine Fläche komplett und ohne Zwischenräume ausfüllen lässt. Im Vergleich zu den in gleicher Weise angeordneten Bienenwaben vermutete Kepler ein dahinterstehendes Effektivitätsprinzip. Die Teilchen ordnen sich so an, dass der Raum möglichst effizient ausgefüllt wird. Das gelingt nur, wenn sie symmetrische Flächen bilden. In der Symmetrie liegt also der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um die Struktur der Kristalle. Kepler dachte aber noch weiter. Er hatte schon einige Jahre vorher symmetrische Betrachtungen zum Aufbau des Sonnensystems angestellt. Dabei hatte er Zusammenhänge zwischen den Abständen der damals bekannten Planeten von der Sonne und regelmäßigen, vielflächigen Körpern vermutet. Die fünf sogenannten platonischen Körper sind Vielflächner mit größtmöglicher Symmetrie. Da hätten wir das Tetraeder, das aus vier gleichen Dreiecken besteht, das Hexaeder oder der Würfel aus sechs gleichen Quadraten, Das Oktaeder aus 8 Dreiecken, das Dodekaeder aus 12 Fünfecken und das Icosaeder aus 20 Dreiecken. Nur bei diesen Körpern findet sich zu jeder Fläche, zu jeder Kante oder Ecke ein symmetrisch gelegenes Gegenstück. Wer sich diese Körper anschaut, vermutet sofort Ähnlichkeiten mit den Formen von Kristallen. Sollten die nach Platon benannten Figuren die Baupläne für Kristalle und vielleicht für das ganze Universum sein? Könnten wir mit ihnen ein Stück von Gottes Plan erkennen, wie das Johannes Kepler vermutete? Schon auf Pythagoras, der anderthalb Jahrhunderte vor Platon lebte, gehen entsprechende Überlegungen zu Zahlenverhältnissen zurück. Alles ist Zahl, ist ein berühmtes Diktum, das ihm zugesprochen wird. Doch als so einfach erwies sich die Sache mit dem Aufbau der Welt nicht. Die tatsächlichen Planetenbahnen verhalten sich zueinander nicht wie ineinander gestellte platonische Körper. Das hat Kepler bald selbst bemerkt. Und bei Kristallen treten auch noch andere als die sechszähligen Symmetrien auf. Aber ein Anfang war gemacht. Kepler fand schließlich die drei nach ihm benannten Gesetze, wonach sich die Planetenbahnen mit relativ einfachen Zahlenverhältnissen beschreiben lassen. Bei den Kristallen sollte es nicht genau so, aber doch recht ähnlich zugehen. Bis man das erkannte, sollten noch drei Jahrhunderte vergehen. Doch die Mathematik hatte sich als ein probates Mittel erwiesen, die Sachverhalte im Himmel und auf der Erde und auch unter der Erde zu beschreiben. Keplers Zeitgenosse und großer Konkurrent Galileo Galilei formulierte dazu 1623 in seinem Buch »Die Goldwaage« einige berühmte Sätze zur Philosophie, die damals noch allgemein als umfassende Lehre von der Natur betrachtet wurde. Zitat: Die Philosophie ist geschrieben in jenem großen Buche, das immer vor unseren Augen liegt. Aber wir können es nicht verstehen, wenn wir nicht zuerst die Sprache und die Zeichen lernen, in denen es geschrieben ist. Diese Sprache ist Mathematik. Und die Zeichen sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. Soweit Galilei. Diese Sätze mag man als Nicht-Naturwissenschaftler für ziemlich einseitig halten. Aber sie skizzieren den Weg, den die Naturwissenschaft in den folgenden Jahrhunderten ging. Die Naturphänomene beobachten, durch Messungen quantitativ erfassen und die gemessenen Größen durch Mathematik zueinander in Beziehung setzen. Nur dadurch wurden Sachverhalte nachprüfbar und vergleichbar. Man ist dann nicht mehr auf Aussagen von Autoritäten angewiesen, wie das bis dahin übliche Praxis war. Unter diesem Aspekt untersuchte noch im 17. Jahrhundert der dänische Mediziner, Naturforscher und späterer katholischer Bischof Niels Stensen die Kristalle genauer. Dabei ging er induktiv vor, das heißt, er schloss aus vielen Einzelbeobachtungen auf Gesetzmäßigkeiten, die das alles hervorbringen. So konnte er das Entstehen von Salzkristallen aus wässrigen Lösungen beobachten. Dabei fand er heraus, dass das Wachstum von Kristallen erstaunlich regelmäßig abläuft. Neue Kristallmaterie aus der Flüssigkeit lagert sich offenbar schichtenweise und parallel an bereits vorhandene Kristallflächen ab. Dabei bleiben die Winkel zwischen den einzelnen Flächen immer konstant. Stensen konnte so die unterschiedlichen Erscheinungsformen einer Kristallart als Variation einer idealen Grundform erklären. Diese fundamentale Erkenntnis wurde später zum sogenannten Gesetz von der Winkelkonstanz verallgemeinert. Alle zur selben Kristallart gehörenden Einzelkristalle schließen zwischen analogen Flächen stets gleiche Winkel ein. Im Laufe des 17. Jahrhunderts untersuchten etliche Wissenschaftler Kristalle mit Hilfe des neu erfundenen Mikroskops. Man fand zudem merkwürdige Lichtbrechungen in den Kristallen und an einigen Mineralien auch ein kaltes Leuchten, das später Lumineszenz genannt wurde. Erklären konnte man das freilich alles nicht. Einen weiteren Fortschritt im Verständnis der Kristallformen erzielte erst der Franzose Rome de Lisle gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Sein Buch enthielt erstmals quantitative Aussagen zu den Kristallformen. Dafür hatte de Lisle eigens ein spezielles Winkelmessgerät benutzt, ein sogenanntes Anlegegoniometer. Das gestattete, die Winkel, in denen die Kristalloberflächen zueinander stehen, genau zu vermessen. Rome de Lisle fand über seine Messungen eine Systematik in der Vielzahl der Kristalle mit 6 Grundformen, die zum Teil mit den platonischen Körpern übereinstimmten und aus denen sich eine Reihe von Kristallstrukturen ableiten ließen. Hier wurde erstmals nicht mehr spekuliert, sondern eine Systematik auf der Grundlage von Messungen und Vergleichen entwickelt. Erst damit begann um das Jahr 1800 die Kristallographie zu einer modernen Naturwissenschaft zu werden. Einen weiteren Geniestreich landete in dieser Zeit diesbezüglich ein Landsmann von de Lisle, der Franzose René Juste Hayu. Es war schon länger bekannt, dass Spaltungen von Kristallen häufig auf gleichgeformte Spaltstücke führten. Hayu schlussfolgerte daraus, dass es schließlich kleinste identische Bausteine mit diesen Formen geben müsse. Diese könnten sich zu Reihen und Ebenen zusammensetzen lassen und schließlich bei paralleler Übereinanderschichtung ganze Kristalle aufbauen. Heute denken wir bei einer solchen Vorstellung vielleicht an identische Legosteine, die wir Reihe für Reihe und Schicht für Schicht zu kleinen Bauwerken zusammenfügen können. Die Abstufungen sind bei echten Kristallen allerdings so klein, dass wir sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen können. Die zueinander parallel liegenden Ebenen in den Kristallen lassen sich anschaulich beschreiben. Mathematisch verblüffend einfach formuliert wurde dieser Zusammenhang einige Jahre nach Hayus Veröffentlichung von Christian Samuel Weiss in Berlin. Das von ihm gefundene Gesetz besagt, dass sich die Lage aller Kristallflächen eindeutig durch 3 kleine ganze Zahlen beschreiben lassen. Diese stehen in einem festen Verhältnis zueinander und geben an, an welcher Stelle die Ebenen die Achsen eines gedachten dreidimensionalen Koordinatensystems schneiden. Hier finden wir wieder etwas von den Keplerschen Gedanken, wonach Gottes Plan für uns auf recht offensichtliche Weise erkennbar sein soll. Die Mathematisierung der Naturwissenschaft und deren einseitiger Bezug auf Messbares empfand ein großer Geist jener Zeit als schlimmen Irrweg. Johann Wolfgang von Goethe. Auch er war ein begeisterter Stein- und Mineraliensammler. Doch er wollte die Natur in ihrer Ganzheit mit allen Sinnen erfasst wissen und nicht zergliedert, vermessen und auf Formen reduziert. Über die Kristallographie schrieb er, sie wäre nicht produktiv, sie ist nur sie selbst und hat keine Folgen, von praktischer Lebenseinwirkung ist sie nicht. In der Tat gipfelten die Erkenntnisse der Kristallographie Mitte des 19. Jahrhunderts in einem theoretischen Symmetriekonzept, das wir heute mit dem Namen des Franzosen Auguste Bravais verbinden. Er betrachtete den Kristall als eine dreidimensionale Schar von regelmäßig angeordneten Punkten, in denen die elementaren Bausteine sitzen sollten. Die verschiedenartigen Punktgitter dachte sich Bravais aus unterschiedlichen symmetrischen Zellen aufgebaut. Wenn er diese Zellen gedanklich und baukastengleich in alle Richtungen aneinanderlegte, erhielt er einen unendlich ausgedehnten Kristall. Bravais konnte zeigen, dass es nur 14 verschiedene von diesen Elementarzellen gibt. Ihm zu Ehren werden sie heute Bravais-Gitter genannt. Die Frage war nur, sind diese Gitter nur theoretische Vorstellungen oder bilden sie die Realität auch wirklich ab? Die Antwort lieferte 1912 Max von Laue, damals Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unter seiner Anleitung hatten 2 seiner Mitarbeiter Röntgenstrahlen durch Salzkristalle geschickt und Fotoaufnahmen davon gemacht. Auf den Bildern war in der Mitte jeweils ein dunkler kreisrunder Fleck zu sehen und dieser war von einigen konzentrisch-symmetrisch angeordneten dunklen Punkten umgeben. Diese Muster bildeten tatsächlich eine Art Projektion des inneren Aufbaus der Kristalle. Als von Laue die Ergebnisse in Berlin auf einer Sitzung der Physikalischen Gesellschaft vortrug, gerieten die anwesenden Physiker, denen man sonst eher Nüchternheit nachsagt, regelrecht aus dem Häuschen. Die Spannung war schon während des Vortrages gestiegen. Am Ende gab es nach Augenzeugenberichten einen gewaltigen Beifallssturm. Max Planck, der Begründer der Quantenphysik, schilderte später die Wirkung von Laues Fotos auf die Zuhörerschaft. Zitat: Ein jeder von uns fühlte, dass hier eine große Tat vollbracht war, dass hier durch eine bisher undurchdringliche Wand zum ersten Male ein Loch geschlagen war, welches aus dem bisherigen Dunkel verborgener und quälender Geheimnisse hinaus in die Helle einer neuen Erkenntnis führte und den Blick eröffnete in weite, verheißungsvolle Fernen. Zitat Ende. Was war hier geschehen? Laue hatte mit seinem Experiment nicht nur nachgewiesen, dass die 15 Jahre vorher entdeckten Röntgenstrahlen elektromagnetische Wellen wie das Licht sind. Seine Bilder zeigten insbesondere, dass es Atome tatsächlich gab und wie sie sich in einem Abstand von etwa einem 10-Milliardstel Meter zueinander anordneten. Jetzt war experimentell bestätigt worden, was man schon lange vermutet hatte. Kristalle offenbarten etwas vom Plan, nach dem unsere Welt baukastengleich aus Atomen aufgebaut ist. Oder anders, in historischer Perspektive ausgedrückt, mit Laues Entdeckung hatte das Atomzeitalter endgültig begonnen. Mit Laues Fotos war die augenscheinliche Symmetrie vieler Kristalle nachgewiesen. Doch die meisten der elektrischen, optischen und mechanischen Eigenschaften der Kristalle blieben nach wie vor rätselhaft. Diese ließen sich erst verstehen, als man erkannte, dass Atome nicht aus kleinen, harten Teilchen aufgebaut sind, wie das die Bravaischen Gitterdarstellungen vermuten ließen. Das hatte zunächst noch Niels Bohr in seinem berühmten Atommodell angenommen, das er ein Jahr nach Laues Entdeckung aufstellte. Die Materie zeigte bei ihren kleinsten Strukturen auch Welleneigenschaften. Und damit stand das nächste Problem. Wie konnte etwas so Hartes wie Kristalle aus etwas bestehen, das sich wie weiche Wellen verhalten sollte? Mitte der 1920er Jahre entwickelten Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger die legendäre Quantenmechanik, die das Verhalten atomarer Strukturen beschreibt. Zunächst wurde diese neue Sichtweise auf einzelne Atome angewandt, dann auf Moleküle und schließlich auch auf Festkörper. Der aus Zürich stammende Felix Bloch arbeitete bei Heisenberg in Leipzig eine entsprechende Theorie aus. Dabei kamen ihm die Symmetrieeigenschaften der Kristalle zu Hilfe. Nur Elektronen mit bestimmten Wellenlängen passen in die periodischen Atomgitter. Wie schwingende Saiten eines Musikinstruments nur bestimmte Töne erzeugen können, können sich im Kristall nur Elektronen mit bestimmten Wellenlängen und Energien aufhalten. Die Bedingungen, die dabei erfüllt sein müssen, lassen sich wieder mit bestimmten Zahlenverhältnissen beschreiben. Hier schloss sich über Jahrhunderte hinweg die Verbindung zu Pythagoras, Plato und Kepler und Bravais. Einfache Zahlenverhältnisse und Symmetrien bestimmen den Aufbau unserer Welt. Über die Kristalle konnten und können wir erkennen, wie das geschieht. Wir können uns bildlich vorstellen, dass Elektronen in Kristallen in voneinander getrennten Bändern angeordnet sind. Zwischen diesen Bändern können die Elektronen hin und her springen, wenn sie Energie aufnehmen und abgeben. Das sind die sogenannten Quantensprünge. Mit diesem Bändermodell ließen sich so ziemlich alle bis dahin unverstandenen Eigenschaften von Kristallen erklären. Werden nun noch ganz wenige fremde Atome in das Gitter eingebaut, so wird die Symmetrie etwas gestört. Und es ergeben sich zwischen den Bändern diskrete Zustände, die wir über die Wechselwirkung mit Licht auch beobachten können. Damit wurde beispielsweise gezeigt, dass Kristalle, farbige Kristalle, gar keinen Farbstoff enthalten, sondern dass ihre Farbe auf die wenigen Atome zurückzuführen ist, die das ideale Gitter stören. Mit diesen Störungen lassen sich auch viele andere merkwürdige Eigenschaften der Kristalle verständlich machen. Der Rest der Geschichte, die Verbindung zu uns in die Gegenwart, ist die Geschichte von Technologie. Man lernte, nahezu ideale Kristalle herzustellen, zu züchten, wie man sagt. Der polnische Metallurge Jan Czochalski fand heraus, wie an kalten Gegenständen, die man in heiße Schmelzen taucht, Kristalle gleichmäßig anwachsen können. Mit dieser Methode lassen sich künstliche Kristalle aus der Schmelze regelrecht herausziehen. Was in der Natur, in Felsspalten und Höhlen unter zufälligen Umständen Jahrtausende dauert, kann so im Labor innerhalb von Tagen geschafft werden. Durch die Beigabe von Zusatzstoffen können die Eigenschaften der Kristalle gezielt verändert werden. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts spielten dabei Halbleiter eine immer wichtigere Rolle. Diese Kristalle heißen so, weil sie in Reinform den elektrischen Strom nicht leiten, aber dies bei Zugabe von Fremdstoffen, bei Erwärmung oder auch unter Bestrahlung von Licht tun. Als besonders wichtig erwiesen sich hier die Elemente Germanium und später Silizium, das sehr sauber hergestellt und strukturiert werden konnte. Damit ließen sich neue elektronische Bauelemente entwickeln, die Transistoren genannt wurden. In ihnen kann der elektrische Strom in bestimmte Richtungen geschickt, sehr schnell ein- und ausgeschaltet oder verstärkt werden. Mehrere solcher Transistoren wurden Ende der 1950er Jahre zu integrierten Schaltkreisen verbunden, die sich jeweils in einem Halbleiterplättchen realisieren ließen. Im Laufe der Jahre konnten dabei immer mehr Transistoren integriert werden. Die Leistungen solcher sogenannter Mikrochips, die sich in Rechengeschwindigkeit der Computer niederschlägt, wuchs entsprechend rasant an. Heute befinden sich auf fingernagelgroßen Plättchen mehrere Dutzend Milliarden dieser Bauelemente, die nur noch wenige Nanometer, wenige Milliardstelmeter groß sind. Nur ganz wenige Global Player in den USA, in Taiwan und Südkorea sind heute in der Lage, die neueste Generation von diesen hochstrukturierten Kristallsystemen zu designen und herzustellen. Die wirtschaftliche und auch die damit verbundene politische Macht ist enorm. Das Potenzial dieser Kristalle äußert sich hier lediglich in einem Kristallmaterial, dem Silizium. Manche Leute sprechen auch davon, dass wir heute in der Siliziumzeit leben. Es gibt aber viele weitere Kristallarten, die künstlich hergestellt werden können und deren Möglichkeiten bislang nur teilweise ausgeschöpft sind. So werden verschiedene Elemente zu sogenannten Verbindungshalbleitern wie Gallium Arsenid zusammengebracht, die es in der Natur so gar nicht gibt. Aus Elementen der dritten und fünften Hauptgruppe des Periodensystems werden Bauelemente hergestellt, die die Grundstrukturen für die Kommunikation über Glasfasern und damit für das Internet bilden. Eine weitere Gruppe künstlicher Kristalle ist das Yttrium-Aluminium-Granat. Damit lassen sich Hochleistungslaser bauen, die bohren, schweißen, Stahlplatten schneiden oder auch Krebsgeschwüre abtöten können. Neue Kristalle wurden bislang durch Probieren und Modifikation von bereits bekannten Materialien und Strukturen hergestellt. Das erforderte viel Zeit und Geld und die Ergebnisse sind nicht vorhersehbar. Computersimulationen von möglichen Materialkombinationen auf der Grundlage der Quantenmechanik konnten hier einige Hilfe schaffen. Dabei ließ sich im Voraus berechnen, welche Eigenschaften der Kristalle zu erwarten sind. Auf eine qualitativ völlig neue Stufe wurde das Designen künstlicher Kristalle erst durch Methoden der künstlichen Intelligenz, der KI, gehoben. So veröffentlichte im November 2023 ein Forschungsteam von Google im Fachblatt Nature einen Bericht über das KI-Werkzeug Gnome. Mit dessen Hilfe wurden mehr als 2,2 Millionen neue Kristallverbindungen berechnet. Von dieser unglaublichen Vielzahl konnten externe Forschungsteams bereits über 700 neue Kristalle in praktischen Versuchen herstellen. Hier eröffnen sich riesige Potenziale für zukünftige Technologien, wie bessere Möglichkeiten zur Energieübertragung, zum Beispiel mit Supraleitern, oder zur Energiespeicherung in Batterien. Es lassen sich neuartige elektronische Bauelemente realisieren oder eben Techniken, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Das Potenzial der Kristalle scheint heute mehr denn je unerschöpflich. Wir können gespannt sein, was uns erwartet. Mit diesen Aussichten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Super faszinierend. Also ich jedenfalls bin sehr gespannt. Vielleicht findet sich ja hier auch eine Lösung, zum Beispiel für unsere Probleme, Energie nachhaltig zu speichern. Möglich wäre es, so wie das jetzt eben klang. Danke an den Physiker Rolf Heilmann für diese spannenden Erklärungen. Infos zum Redner und zum Vortrag findet ihr wie immer auf unserer Seite und in den Shownotes. Das war's mit dem Hörsaal für diese Folge. In der nächsten machen wir naturwissenschaftlich weiter. Darin geht es dann um die Art, wie wir Zeit messen und den Schlaf. Und ja, wenn ihr euch für die innere Uhr zum Beispiel interessiert, dann hört wieder rein. Es wird spannend, das kann ich versprechen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.